Ich möchte an dieser Stelle erst einmal ganz herzlich Danke sagen. Christian hat es gerade schon getan, als Pastor der Gemeinde, seiner eigenen Gemeinde gedankt. Ich möchte im Namen von Evangelium 21, von allen Gästen, die heute noch hier sind, wirklich Danke sagen. Ihr seid wunderbare Gastgeber. Ich glaube, es war das 14. Mal, dass wir uns zu einer Evangelium 21 Hauptkonferenz hier in der Arche getroffen haben. Und jedes Mal erleben wir eine herzliche Liebe, die einfach wunderbar ist, eine Dienstbereitschaft. Also ganz herzlichen Dank euch dafür. Ganz herzlichen Dank auch dafür, dass ihr großzügig seid, nicht nur mit eurem Haus, sondern auch mit euren Pastoren, dass ihr Christian Raum gebt, neben diesem Dienst in dieser Gemeinde und dem Dienst in der Mission, sich auch in anderen Dingen zu engagieren. Das ist zum Segen für Gottes Reich. Und ich preise Gott für das Herz, das er euch gegeben hat, dass ihr eben nicht nur fragt, was haben wir davon, sondern dass ihr einen Blick dafür habt, was dem Reich Gottes dient und deswegen großzügig seid mit all dem Guten, was Gott euch geschenkt hat. Herzlichen Dank. Und wenn ich das sage, diese herzliche Annahme, die ich jedes Mal, wenn ich hier durch die Tür komme, empfinde, dann stellt sich aber doch eine Frage. Ist das, was wir hier erleben, eigentlich etwas Außergewöhnliches oder einfach nur etwas, das sehr schön und irgendwie auch wichtig ist? Was ich damit meine, ist, dass wenn ich häufig auch mal mit nichtchristlichen Freunden darüber rede, wie wunderbar die Gemeinschaft der Gemeinde ist, sie mich oft anschauen und sagen, ach ja, das ist schön. Und ja, das brauchen wir alle, nicht wahr? Schließlich ist ja Gemeinschaft so ein Grundbedürfnis, das wir alle haben. Sie erzählen dann oft, dass sie das zwar noch nie in der Kirche erlebt haben, aber sie finden das anderswo. Gemeinschaft im Tennisverein, im Kegelclub, am Stammtisch, in der Studentenvereinigung oder eher typisch bayerisch im Wanderclub. Nun, die Frage, ist das anders zu bewerten oder ist das ähnlich zu bewerten wie die Gemeinschaft in der Gemeinde? Ist es vielleicht sogar so, dass Gemeinschaft in anderen Gruppen, die sich um bestimmte Interessen herum sammeln, leichter funktionieren kann als Gemeinschaft in der Gemeinde? Denn schließlich heißt es ja in einem etwas bösen Sprichwort, seine Freunde kann man sich aussuchen, seine Geschwister nicht. Also ist die Gemeinschaft der Gemeinde vielleicht sogar besonders schwierig? Ist es von daher vielleicht sinnvoll, Gemeinden entweder auf bestimmte Zielgruppen auszurichten, die natürlich mehr Gemeinsamkeiten haben, sodass die Gemeinschaft besser funktionieren kann? Das wird ja heute von vielen Gemeinden propagiert. Oder sollte man, wenn man dann schon sich versammelt in einer Gemeinde, die relativ heterogen ist, relativ bunt ist, sollte man sich dann aber vielleicht sammeln in Kleingruppen, um dort dann Gemeinschaft zu leben. Kleingruppen, die sich herum sammeln um bestimmte Interessen oder bestimmte Hintergründe, die einem mit anderen verbindet. Also zum Beispiel sucht man Gemeinschaft vor allem in einer Gruppe von jungen Müttern oder die jungen, coolen Leute kommen zusammen oder die Senioren kommen zusammen. Die Spanischsprachigen sammeln sich separat. Die Geschäftsleute haben ihre eigene Gruppe. Familien haben ja so ihre eigenen Themen und sie leben Gemeinschaft am besten mit Familien. Und so weiter. Nun, in unserer Gemeinde gibt es fast alle diese Gruppen und tatsächlich erleben wir in solchen Gruppen auch wunderbare Gemeinschaft. Und so mancher Christ würde sagen, da ist dann mein Grundbedürfnis nach Gemeinschaft gestillt. Um das deutlich zu sagen, ich habe überhaupt nichts gegen solche Gruppen, das kann sehr hilfreich sein. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Gott mit der Gemeinschaft der Gemeinde viel mehr vorhat, als allein nur unsere sozialen Bedürfnisse zu befriedigen. Darüber möchte ich heute mit uns nachdenken. Ich möchte mit uns nachdenken über Gottes Vision für die Gemeinschaft der Gemeinde und darüber, welchen Anteil wir bei der Verwirklichung dieser Vision haben können und auch haben sollten. Gleich zu Beginn möchte ich deutlich sagen, das, worüber ich reden werde heute, ist nichts, was wir aus uns heraus tun können. Ich glaube, dass Gottes Vision für die Gemeinde eine übernatürliche Gemeinschaft ist, die nur von Gott gewirkt werden kann. Aber wir können dieser Vision Gottes uns entweder hingeben und uns in ihren Dienst stellen, oder wir können ihr, vielleicht auch unbewusst und ungewollt, im Wege stehen. Und mein Gebet und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass sie uns dabei hilft, nicht nur etwas mehr zu erfahren von Gottes großer Vision für die Gemeinde, für die Gemeinschaft der Gemeinde, sondern dass sie uns auch hilft, noch mehr zu erkennen, wie du und ich, wie jeder von uns ganz persönlich seinen Anteil daran haben kann, dass Gottes Vision Wahrheit wird. Ich möchte uns den Predigttext lesen, einen sehr bekannten und sehr kurzen Text. Im typischen Modus der Arche möchte ich euch bitten, aufzustehen, wenn ich uns zwei Bibelverse lese aus dem Johannesevangelium, aus Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Und dann bleibt bitte stehen, wenn ich noch für uns bete. Hört auf Gottes heiliges Wort. Hier spricht unser Retter und Herr, Jesus Christus. Ich lese nach der Luther 1984. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir hören dieses Gebot, wir hören diese Worte, diesen Ruf zur Liebe und wir wollen dich bitten, dass dieses Wort durch deinen Geist in uns genau das kreiert und wachsen lässt, wozu du uns aufrufst. Eine tiefe und weite Liebe untereinander, die hineinwirkt in diese Welt als Zeugnis für dich. So sprich nun du und wirke du in der Verkündigung deines Wortes. Amen. Nehmt gerne Platz. Bevor wir uns diese beiden Verse genauer anschauen, ist es sicherlich hilfreich, sich klarzumachen, in was für einem Kontext Jesus diese Worte spricht. Eben war Abendmahl, Jesus hatte seine Jünger versammelt am Vorabend seiner Kreuzigung. Sie sind zusammen in einem Obergemach in Jerusalem. Und jetzt war eben der Verräter Judas gegangen. Gegangen, um Jesus zu verraten. Jesus wusste, was auf ihn zukam. Und er sagt seinen Jüngern, dass es nun an der Zeit war, dass er verherrlicht werden würde. Seine Jünger hatten sicherlich noch nicht genau verstanden, was er damit meinte. Aber uns ist klar, Jesus sagt, es ist nun an der Zeit, dass ich verherrlicht werde und euch dann verlassen werde. Er spricht also ganz bewusst vor dem Hintergrund seiner bevorstehenden Verhaftung und dann Kreuzigung und dann 50 Tage später Himmelfahrt. 40 Tage später, Entschuldigung, Himmelfahrt. Und bevor es nun soweit ist, gibt er ihnen noch ein neues Gebot. Ich hoffe, ihr versteht, das ist ein bedeutender Kontext. Wenn ich vorhabe, wegzufahren und ich nehme mir noch mal Zeit, die mit mir 3 Jahre unterwegs waren, die ich 3 Jahre gelehrt habe, ihnen noch eine Sache zu sagen und noch ein neues Gebot zu geben, dann ist das nicht etwas, das man auch mal bedenken könnte, sondern das ist wirklich wichtig. Wichtig, gerade auch für die Zeit, in der Jesus nicht mehr körperlich bei seinen Jüngern ist. Und so gibt Jesus dieses Gebot. Und wir wollen uns dieses neue Gebot anschauen in vier Abschnitten. Zuerst wollen wir einfach ein bisschen genauer betrachten, was es damit auf sich hat, dass das ein neues Gebot ist. Und damit hören dieses Gebot zur Liebe. Wir wollen dann darüber nachdenken, was der Maßstab dieser gebotenen Liebe sein sollte. Das ist der zweite Punkt, der Maßstab. Drittens, wir wollen nachdenken, was die notwendige Grundlage ist dafür, dass wir dieses Gebot der Liebe auch ausführen können. Und schließlich wollen wir viertens darüber nachdenken, was denn das Ziel dieses neuen Gebots zur Liebe ist. Okay, Gebot selbst, Maßstab, notwendige Grundlage und Ziel. Das sind die vier Punkte, wenn ihr mitschreibt und Orientierung sucht in der Predigt. Also das Erste, was wir bedenken sollten, ist, dass Jesus hier nicht einfach nur einen guten Vorschlag macht. Wenn ihr es besonders schön haben wollt, dann probiert doch mal das. Nein, er sagt, das ist ein Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir merken auch, es geht hier nicht einfach nur irgendwie um Gemeinschaft, es geht hier um eine Gemeinschaft voller Liebe. Nun kennen wir alle Gemeinschaften. Ich kenne genug Gemeinschaften, in denen man nett zusammen ist. Und auch solche Gemeinschaften können geprägt sein von einer gegenseitigen Wertschätzung, einer Sympathie. Tatsächlich hat ein Freundeskreis von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, mit vielen von ihnen habe ich als Jugendlicher und Junger beim Fußball gespielt, trifft sich jedes Jahr einmal, um Gemeinschaft miteinander zu haben, obwohl wir nicht mehr alle an einem Ort leben. Gestern Abend war dieses Treffen. Ich war noch nicht oder konnte nicht dabei sein, weil ich hier war. Ich hatte Gemeinschaft mit den Wegerts und ich muss sagen, ich bereue keine Minute davon. Aber ich bin mir sicher, auch meine nicht-christlichen Freunde hatten wirklich gute Gemeinschaft. Ja, da wird vielleicht manchmal da ein bisschen gelästert, vielleicht wurde auch über mich geschimpft, dass ich meine Prioritäten nicht richtig sortiert habe, anstatt da bei Ihnen zu sein, hier sonntags predige. Aber da ist eine herzliche Gemeinschaft. Und doch wird eine solche Gemeinschaft nie das haben, was die Gemeinschaft der Gemeinde ausmachen sollte. Das ist das, was Jesus hier betont. Er gibt ein Gebot. Tatsächlich gibt er das Gebot, einander zu lieben. Und wir denken im ersten Moment, das ist ja eigentlich kein neues Gebot. Wir haben schon im dritten Buch Mose dieses Gebot zur Liebe, da heißt es in Kapitel 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tatsächlich hatte Jesus seinen Jüngern nicht so lange vor dieser Rede und vor diesem Gebot, was er hier nun gibt, genau dieses Gebot zusammen mit dem Gebot, Gott zu lieben, Gott den Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, gegeben als die Erfüllung des Gesetzes. Das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Also Kinder Gottes sollen Gott lieben und sie sollen einander lieben. Wie kann Jesus hier nun sagen, ein neues Gebot gebe ich euch? Was ist denn neu an diesem Gebot? Nun, das Neue an diesem Gebot ist der Maßstab der Liebe, die hier geboten wird. Das ist schon der zweite Punkt. Jesus gibt ein Gebot. Er gibt ein Gebot zu einer Form von Liebe, die anders ist, größer ist, selbst als das, was im Doppelgebot der Liebe geboten war. Bisher war der Maßstab der Liebe die Selbstliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier nun legt er die Latte ein Stück höher. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Nicht unsere Selbstliebe ist der Maßstab für die hier gebotene Liebe, sondern Jesu Liebe für seine Jünger. Und ich hoffe, wir merken, das ist neu und das ist wirklich groß. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Der Apostel Paulus greift das auf in seinem Brief in die Gemeinde in Ephesus und erklärt dieses neue Gebot, wenn er sagt in Epheser 5, Vers 1 und 2, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Also wie hat Gott uns in Jesus Christus geliebt? Wie hat Jesus seine Jünger geliebt? Selbstlos, aufopferungsvoll, aus tiefstem Herzen, mit allem, was er war und ist. Er gibt sich hin für Menschen, die ihn nicht lieben, für diese Jünger, die weglaufen, als er verhaftet wird. Wir merken, wozu Jesus hier in diesem neuen Gebot aufruft, das ist immens. Das ist eine Tiefe der Liebe, die wir nicht kennen. Das ist keine oberflächliche Liebe. Das ist Liebe mit Tiefgang. Lieber Christ, so wie Jesus dich geliebt hat, sollst du deine Geschwister lieben. Diese Liebe ist tief und sie ist weit. Sie sollte sich auf alle Jünger erstrecken. Wir sollen nicht nur einige Geschwister lieben. Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe. Und er spricht zu der ganzen Gruppe. Das heißt nicht nur den Hauskreis, nicht nur eine Kleingruppe, sondern eine umfassende Liebe in der Gemeinschaft der Jesu Jünger. Das werden wir nicht überall in gleich intensiver Form leben können, aber es ist unsere grundsätzliche Aufgabe, dass wir alle Jünger lieben sollten. Das ist meine Frage für dich, ist das dein Anliegen? Möchtest du von Herzen alle deine Geschwister lieben mit der selbstlosen, aufopferungsbereiten Liebe Jesu? Wir sehen in der Entwicklung der Kirche, wie diese Liebe dann sich entfaltet und wie die Apostel im Namen Jesu immer wieder dazu aufrufen, auch darauf zu achten, dass diese Liebe wirklich gelebt wird. Als die Liebe, diese grenzübergreifende, grenzenüberwindende Liebe in Gefahr gerät, gibt Gott Aufträge, um Dinge zu tun, damit diese Liebe beschützt wird. Er denkt an Apostelgeschichte 5, als es zur Witwenversorgung kommt und zwar einem Übersehen einer bestimmten sozialen Gruppe. Die griechischen Witwen werden übersehen. Die jüdischen werden bevorzugt. Man ist in seiner sozialen Bubble. Für die sorgt man, für die anderen nicht so. Und die Apostel erinnern sich an Jesu Worte. Sie wissen, das darf nicht sein. Und sie geben der Gemeinde einen Auftrag, findet einen Weg, durch Diakone eine Armenversorgung, eine Witwenversorgung zu haben, in der alle gleich berücksichtigt werden. Damit es keine Trennung gibt. Nicht für die eine Gruppe mehr Liebe und mehr Versorgung als für die andere. Als dann später durch den Apostel Paulus das Evangelium nach Ephesus kommt und dort Juden und Heiden zugleich das Evangelium hören, erklärt Paulus ihnen, dass dieses Evangelium sie vereint in einem Leib. Durch das Evangelium sollte die Trennwand abgebrochen sein. Die zwei, die sich vorher feindlich gegenüberstanden, sollten jetzt ein Leib sein, organisch im tiefsten Inneren miteinander verbunden. Es darf keine Trennung mehr geben.
Und vorher in Ephesus gab es wahrscheinlich keine zwei Gruppen, die sich feindlicher gegenüberstanden als Juden und Heiden. Aber durch das Evangelium, durch die Liebe Jesu, ist diese Trennung überwunden. Und so sollte es eben nicht nur in der Gemeinde in Ephesus sein, sondern auch in der FEG München Mitte, in der Arche Hamburg und in jeder anderen Gemeinde. Wir sind dazu aufgerufen, durch ein neues Gebot unseres lieben Herrn genau das zu tun. Einander zu lieben mit einer Liebe, die eine Tiefe hat, wie sie die Welt nicht kennt, und eine Weite hat, wie sie die Welt noch nicht erlebt hat. Also lass mich dich fragen, wie geht's dir damit? Klingt das nicht großartig? Möchtest du in einer solchen Gemeinde sein? Aber klingt das vielleicht auch persönlich gerade nach einer sehr großen Herausforderung? Vielleicht sogar nach einer Überforderung? Ich meine, schau dich einfach mal um. Kannst du ruhig mal machen, ist okay. Dreh dich ruhig mal um. Ich finde es überhaupt immer schön, auch beim Singen mal einander zuzusehen, wie wir singen. Wir singen ja einander zu und nicht nur alle nach vorne irgendwie. Deswegen, manche staunen immer, dass ich mich immer umdrehe beim Singen, aber das ist Teil meiner Anbetung, dass ich in anbetende Gesichter sehe und höre, wie sie mir zusingen. Ich liebe das. Zieh dich mal um, schau mal, wer da so sitzt. Und jetzt guck mal die, nicht nur die, wo du sagst, ah, hallo, dich kenne ich schon, dich habe ich schon lieb, sondern schau mal all die anderen an. Oder schau mal in die Richtung von denen, den du eigentlich, an denen du immer gezielt vorbeischaust. Falls es das geben sollte. Mal ganz ehrlich, schaffst du das, alle Jesu Jünger mit dieser tiefen und weiten Liebe zu lieben? Selbstlos, aufopferungsvoll, aus tiefstem Herzen. Ich glaube, wir müssen zugeben, aus eigener Kraft schaffen wir das niemals. Aber mit Gottes Hilfe ist das möglich. Und deswegen verweist Jesus hier nicht nur auf den Maßstab der Liebe, die er gebietet, sondern auch auf die notwendige Grundlage für die Liebe in der Gemeinde. Das ist der dritte Punkt. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Jesus hat uns zuerst geliebt, damit wir auch einander lieb haben können. Also Jesu Liebe ist nicht nur einfach ein Vorbild, sondern sie ist in irgendeiner Weise etwas, das uns nun befähigt, damit wir das tun können. Das heißt, die Liebe, zu der Jesus uns aufruft, die Liebe, die Jesus in diesem neuen Gebot gebietet, die finden wir nicht in uns selbst. Das ist die Liebe, die von Gott kommt. Die göttliche Liebe, die Gott uns mit Jesus Christus gesandt hat, mit der uns Gott durch Jesus Christus geliebt hat. Letztendlich ist deswegen Jesus überhaupt gekommen. Jesus Christus ist die Liebe in Person. Gott ist die Liebe und Gott wird Mensch, damit die Liebe in Person zu uns kommen konnte. Dabei kam Gott in Jesus Christus in eine oft sehr lieblose Welt. Wir Menschen lieben oft nur uns selbst, anstatt Gott zu lieben und unseren Nächsten. Als Rebellen gegen Gottes Liebesgebot hätten wir es verdient, von Gott gerichtet zu werden. Keiner von uns erfüllt das Doppelgebot der Liebe, so wie wir es tun sollten. Gott hat uns dazu gemacht, er hat uns geschaffen und hat uns in diese Welt gestellt, damit wir ihn lieben, ihm dienen, ihn verherrlichen und als seine Abbilder mit seiner Liebe einander lieben. Das war Gottes guter Plan für seine Schöpfung. Und dann haben die ersten Menschen Gott nicht genug geliebt, um ihm zu vertrauen, haben sich verführen lassen, haben gesündigt Und nachdem sie mit ihrer Sünde konfrontiert wurden, gibt es den ersten Ehekrach der Geschichte. Adam und Eva geben sich gegenseitig die Schuld und dann geben sie der Schöpfung, dem Kriechtier die Schuld und die Liebe ist nicht mehr. Und als Rebellen hätten wir alles verdient gehabt, von Gott gerichtet zu werden. Für unsere Lieblosigkeit. Aber weil Gott nicht nur ein gerechter Richter ist, sondern weil er eben voller Barmherzigkeit und Liebe ist, sendet Gott uns seinen Sohn, Jesus Christus. Er allein lebt in vollkommener Liebe. Er liebt die Menschen. Er nimmt sich der Schwachen und Ausgegrenzten an. Er liebt die Starken und die Schwachen. Er liebt sie alle. Er liebt sie genug, um sie auch zu konfrontieren mit den Dingen, die sie von Gott zu trennen. Und er liebt sie so sehr, dass er sie aber nicht nur konfrontiert, sondern sie zurückruft zu Gott. Und weil er weiß, dass sie das aus eigener Kraft nicht können, tut er dann das, was notwendig ist, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Er nimmt die gerechte Strafe für unsere Lieblosigkeit auf sich und stirbt für uns am Kreuz und zeigt, dass der Hass und die Feindschaft nicht das letzte Wort hat, sondern die Liebe stärker ist. Und so wird er durch die Liebe des Vaters auferweckt am dritten Tag. Gott ist die Liebe. Und in seiner großen Liebe versöhnt er jeden, der sich ihm zuwendet, mit sich selbst. Meine Frage für dich heute Morgen ist, hast du diese Liebe erkannt? Oder suchst du noch nach Liebe? War es nicht wunderbar, in diesem Vortragslied, im ersten Vortragslied zu hören, von dieser verzweifelten Suche nach Liebe? Und dann die Antwort zu hören? Siehst du, du wirst in dieser Welt nie die Liebe finden, nach der du dich im tiefsten Inneren sehnst, nach einer vollkommenen, hingebungsvollen Liebe. Dir wird vielleicht von Leuten eingeredet, ja, wenn du nur einen Ehepartner findest, dann hast du endlich diese Liebe. Oder wenn du einen anderen Ehepartner hättest, dann. Kein Mensch kann dich so lieben, wie dein Herz es sich wünscht. Weil diese Sehnsucht nach vollkommener Liebe, die Gott in uns angelegt hat, nur von Gott selbst erfüllt werden kann. Und dazu kommt er in Jesus Christus. Und wenn du dich ihm zuwendest im Glauben, dann wirst du erfahren, was es heißt, wahrhaft, bedingungslos, selbstlos, aufopferungsvoll geliebt zu sein. Ich möchte dich bitten, wenn du noch Fragen dazu hast, wenn du diese Liebe noch nicht wirklich gefunden hast, dann komm ins Gespräch mit den Freunden, die dich hierher eingeladen haben. Dann komm ins Gespräch mit jemandem aus dem Pastorenteam der Arche. Oder komm gerne im Anschluss an diesen Gottesdienst auch auf mich zu. Wir wollen, dass du diese Liebe findest, nach der du dich sehnst. Und wir können dir sagen, wo du sie finden kannst. Bei Gott allein. Dazu geht Jesus gerade in Richtung Kreuz. Deswegen verabschiedet er sich hier in gewisser Weise von seinen Jüngern. Und damit diese Liebe nicht nur etwas ist, was wir empfangen, sondern was wir dann in einem gewissen Maß auch weitergeben können, sendet Jesus nach seiner Himmelfahrt seinen Geist in uns Menschen, sodass die göttliche Liebe in allen wohnt, die sich ihm anvertraut haben im Glauben. Ist dir das bewusst? Diese göttliche Liebe, zu der wir hier aufgerufen werden, ist eine Liebe, die Gott durch seinen Geist ausgegossen hat in unsere Herzen. In das Herz eines jeden, der sich Gott im Glauben zugewandt hat und Jesus Christus als seinen Retter und Herrn anerkannt hat. Dann schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom in Kapitel 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir haben in den letzten Tagen bei der Evangelium 21-Konferenz viel über den Heiligen Geist nachgedacht. Über diese wunderbare Gabe, die Gott uns gegeben hat. Und der Heilige Geist bringt unter anderem und ganz wesentlich die Liebe Gottes in uns hinein, damit wir uns geliebt wissen und damit wir lieben können. Und wenn der Geist sich entfaltet, ist der erste Aspekt der Frucht des Geistes, der erwähnt wird, die Liebe. Also wie geht es dir damit? Regiert dich diese Liebe? Und damit meine ich, wie gesagt, diese tiefe und weite Liebe. Also mach diese Liebe, die in dir ist, im Moment noch irgendwo Halt. Gibt es ein zu viel? Gibt es einen den nicht? Seht ihr, in der Gemeinde sollte diese Liebe regieren, denn dazu ist sie uns gegeben worden, damit wir einander lieben können. Und das sollte auch den seltsamen Einzelgänger mit einschließen. Ich finde das wunderschön, dass wir in Gemeinden typischerweise Leute haben, von denen man vielleicht sagen kann, die sind ziemliche Randfiguren in der Gesellschaft. Und Gemeinden scheinen so wie Magneten zu sein für solche Leute. Das ist gut so, weil sie sich sehnen nach der Liebe. Und weil sie in der Welt immer übersehen werden. Und weil sie vereinsamen und dann immer seltsamer werden. Das ist die logische Konsequenz. Liebt ihr gerade diese Menschen ganz tief hinein in die Gemeinschaft der Gemeinde? Lieben wir als Gemeinde gerade die Menschen von den Randgruppen der Gesellschaft hinein? Wenn ein Obdachloser in die Gemeinde kommt, ist das jemand, um den man einen kleinen Bogen macht, oder ist das einer, zu dem man hingeht und schaut, wie können wir ihn integrieren? Erst in die Gemeinde und dann vielleicht auch noch mehr in die Gesellschaft. Wenn jemand aus dem Rotlichtviertel in die Gemeinde kommt, gehen wir einen großen Bogen um sie herum oder nehmen wir sie mit hinein? Den Uncoolen, der auf dem Schulhof immer alleine steht, ist der bei den Teens mittendrin oder bleibt er der Uncoole am Rand? Wenn ihr euch trefft und jemand kommt vorbei und ihr habt eine gute Gemeinschaft und der ist alleine, aber der ist halt schon ein bisschen älter oder sie ist noch ein bisschen jünger, muss sie außen vor bleiben oder tut ihr alles, was ihr tun könnt, um dieser Person zu sagen, wir sind ein Teil der Gemeinde und da gehörst du dazu und komm doch dazu. Und vielleicht sagt die Person nicht sofort ja, weil sie das Gefühl hat, ich gehöre hier vielleicht nicht dazu. Vielleicht braucht es extra viel Bemühung, solche Personen hineinzulieben in Gemeinschaft. Das ist unser Auftrag. Jesus hat uns geliebt, damit wir lieben können. Das sollte unsere Gemeinden ausmachen. Und wenn das unsere Gemeinden mehr und mehr ausmacht, dann werden wir auch das Ziel erreichen, zu dem Jesus das große Gebot, dieses neue Gebot gibt. Denn uns muss klar sein, die Liebe, zu der uns Jesus aufruft, ist nicht etwas, an dem wir scheitern müssen. Ich hoffe, das ist dir bewusst über alle Gebote Gottes. Wenn Gott dir als ein Gotteskind, wohlgemerkt, also erfüllt mit seinem Geist, etwas gebietet, dann wird er dir immer auch die Fähigkeit geben, sein Gebot zu erfüllen. Nicht, dass du das Gebot erfüllen musst, um weiter geliebt zu sein. Wir sind gerettet aus Gnade allein. Gottes Liebe ist immer grundlegend und grundlegend notwendig, damit wir überhaupt irgendwas tun können. Und auch als Christen werden wir immer noch wieder scheitern. Und deswegen ist es so gut, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit neu ist jeden Morgen. Und wir nicht, weil wir jetzt perfekt sind, gerettet sind, sondern weil Christus perfekt war. Und doch sagt uns Gottes Wort sehr klar, dass Gott seine Kinder durch seinen Geist dazu befähigt, seine Gebote zu halten. Das heißt, wenn Gott etwas gebietet, dann wird er auch tun, was notwendig ist, damit wir dieses Gebot halten können. Dazu hat er uns seinen Geist gesandt. Und diesem Geist sollen wir nun einfach mehr Raum begeben, indem wir uns mehr auf ihn ausrichten, mehr auf seine Liebe besinnen, sodass seine Liebe immer mehr in unser Herz hineinströmt, indem wir uns darauf ausrichten, davon hören, darüber nachdenken und immer mehr wahrnehmen, verstehen und fühlen, wie geliebt wir sind. Und dann wird diese Liebe uns mehr und mehr erfüllen. Und diese Liebe ist kein Selbstzweck. Dieses neue Gebot ist nicht einfach nur gegeben, damit es besonders schön ist in der Gemeinde, sondern weil unser Herr etwas damit vorhat. Und das bringt uns zum vierten und letzten Punkt, dem Ziel der Liebe in der Gemeinschaft der Gemeinde. Jesus erklärt das in Vers 35. Ich lese uns nochmal unseren Predigttext, der ist so kurz, den kann man immer wieder lesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die liebevolle Gemeinschaft der Gemeinde ist also kein Selbstzweck. Gott hat uns nicht einfach nur seine Liebe geschenkt, damit es nett ist. Er hat uns seine Liebe geschenkt, damit wir durch seine Liebe, die nun durch uns und unter uns wirkt, ihn und seine Liebe einer Welt, die nach Liebe sucht, bezeugen können. Okay? Wir sind als Glieder hineingestellt in den Leib Christi, damit wir miteinander als Leib Christi Christus abbilden gegenüber dieser Welt. Das heißt, die Welt soll auf die Gemeinde schauen und Christus erkennen. Wir sind an die Seite gestellt, damit wir als Glieder, als Leib Christus abbilden. Und die Gemeinde sieht die Gemeinde, die Welt sieht die Gemeinde und sieht die Liebe in dieser Gemeinde und erkennt die Liebe Gottes in der Gemeinde. Und bekommt Sehnsucht danach. Und sagt, den Christus, der uns hier abgebildet wird, den will ich auch. Darum geht's. Nun, ich habe über dieses Grundprinzip in unterschiedlicher Weise an unterschiedlichen Orten schon gelehrt. Und es ist noch nicht lange her, dass ich, als ich das mal gelehrt habe, mir gesagt wurde, ich habe das ja alles falsch ausgelegt. Und vielleicht hoffst du tief in deinem Herzen auch, dass das hier der Fall sein könnte. Und dann bist du off the hook und musst vielleicht doch nicht. Da wurde mir nämlich gesagt, also Matthias, du musst halt in deiner Exegese ein bisschen vorsichtiger sein. Hier spricht Jesus ja zu den 12 oder nachdem jetzt Judas weg ist, nur noch 11 Jüngern. Und zu sagen, das ist so allumfassend und ich muss wirklich alle lieben, das ist ja Quatsch, denn hier sind 11 Männer aus der gleichen Region und mehr oder minder aus der gleichen sozioökonomischen Schicht, ungefähr gleich alt. Und da geht das vielleicht noch. Kleine Gruppe, ziemlich homogen. Aber du behauptest jetzt, dass was Jesus zu diesen 11 sagt, für alle Christen gilt. Und das ist eine Übertreibung und das ist eine Überforderung. Und damit legst du uns Lasten auf, die Jesus uns gar nicht auflegen wollte. Die Last zu lieben. Nun, ich möchte an dieser Stelle sagen, ja, in dieser Abschlussrede Jesu gibt es Dinge, die Jesus ziemlich klar nur zu den 11 sagt. Aber es gibt auch ganz offensichtlich Dinge, die nicht nur den 11 gelten, sondern letztendlich allen Jesu Jüngern. Und die Frage ist jetzt also, ist dieses neue Gebot ein Gebot nur für die 11 oder ein Gebot für uns alle? Und diese Frage ist sehr leicht zu beantworten. Ich habe schon darauf verwiesen, dass zumindest Paulus das eindeutig so verstanden hat, dass das für alle Jünger gilt. Deswegen greift er das im Römerbrief auf, greift das im Epheserbrief auf, greift das im Galaterbrief auf. Aber auch Jesus selbst, sogar im Rahmen seiner Rede, verdeutlicht das. Denn wie beendet Jesus seine Rede? Nun, wie jeder gute Prediger, mit einem Gebet. Und er betet am Ende in Johannes 17, am Ende dieser Predigt, dieser Lehre und dem Geben dieses neuen Gebots und betet erst einmal nur für sich und dann für die 11. Und dann ab Vers 20 sagt er, aber ich bitte nicht allein für sie, die 11, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Und das versteht jeder Ausleger, bezieht sich nicht nur auf die, die unmittelbar einen der Apostel gehört haben, sondern es bezieht sich auf alle, die durch die apostolische Lehre zum Glauben gekommen sind. Wenn du Christ bist, bezieht sich das auf dich. Ich hoffe, du weißt, Jesus hat für dich gebetet. Und was betet Jesus nun für uns alle? Er betet für uns mit einem Ziel, damit sie alle eins seien, Vers 21, Johannes 17, Vers 21, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit, Zielformulierung, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und er fährt fort. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sind und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Sind wir uns einig, dass Jesus für uns betet, nicht nur für die 11, für uns, dass wir verbunden sind mit dieser herzlichen, göttlichen Liebe, die der Vater für den Sohn und der Sohn für den Vater hat. Eine innertrinitarische, göttliche Liebe, mit der wir nun auch miteinander verbunden sein sollen. Mit dem Ziel, damit die Welt ihn, Gott, erkennt, Jesus Christus erkennt, als den Mensch gewordenen Gott, die Liebe in Person. Also Jesus betet für das, was er gebietet. Jesus gibt uns also nicht nur einen Auftrag. Kannst du dir das vorstellen? Jesus sitzt zur Rechten Gottes, jetzt gerade, wo er merkt, wie schwer es dir in deinem Herz noch fällt, bestimmte Geschwister zu lieben, und er betet für dich, dass du mehr und mehr befähigt wirst, so zu lieben. Das ist sein Ziel, dass diese Liebe, seine Liebe, in unserer Gemeinschaft so sichtbar wird, damit die Welt in unserer Gemeinschaft ihn erkennen kann. Und das funktioniert eben vor allem da, wo die Gemeinschaft dieser Gemeinde etwas ist, das die Welt in Staunen versetzt. Wenn wir unsere Gemeinden bauen um bestimmte Zielgruppen herum, um bestimmte Interessen herum. Hier ist die Biker-Gemeinde und hier ist die Gemeinde der jungen spanischsprechenden Männer. Na gut, ein paar Frauen wollen sie auch haben. Hier ist die Seniorengemeinde, die immer die gleichen schönen alten Lieder miteinander singen. Da wird die Welt nicht in Staunen geraten. Aber wenn jung und alt miteinander die gleichen Lieder hingebungsvoll singen, wenn Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen einander in den Arm nehmen und sagen, wir sind Brüder, wenn Russen und Ukrainer, wenn Palästinenser und Juden, Juden, Christen, wenn der Geschäftsmann und der Obdachlose alle miteinander in herzlicher Liebe verbunden sind, dann wird die Welt sagen, was ist denn hier los? Wo kommt das her? Das gibt's doch gar nicht. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Vielleicht kannst du anfangen, dieses Gebot zu leben, indem du einfach schaust, wie kann ich das ein bisschen mehr leben? Wie können wir vielleicht als Single-WG von ein paar jungen Leuten ab und zu mal Familien einladen zum Mittagessen nach dem Gottesdienst. Oder ein paar Senioren. Vielleicht eine junge Single-WG lädt ein paar Witwer oder Witwenheim. Oder ein Senioren-Ehepaar öffnet das Haus und lädt ein paar Studenten ein, die schon lange kein selbstgekochtes Essen mehr gegessen haben, das lecker schmeckt. Wie wäre es, wenn der Geschäftsmann sagt, ich kann in meiner Mittagspause mich mal treffen mit dem, der arbeitslos ist und ihm helfen, seinen Lebenslauf zu schreiben und ihn einfach lieben und ihm praktische Liebe erweisen. Wenn wir hören von jemand, der im Krankenhaus ist oder der gesundheitliche Probleme hat und wir beten, heute für Nathalie Schulz, ich weiß nicht, wer das ist, aber einige von euch wissen das vielleicht und man kann sagen, ja, wir haben ja für sie gebetet. Oder wir können dem nachgehen und sagen, ist Nathalie im Krankenhaus? Kann ich sie besuchen? Kann ich ihr schreiben? Die älteren Geschwister, die vielleicht nicht mehr kommen können, im Seniorenheim leben, können wir da hingehen als Jugendgruppe? Können wir es unsere Aufgaben machen, dass jede Woche zwei Jugendliche gemeinsam dorthin gehen? Dieser Person vielleicht aus der Bibel vorlesen, mit ihr beten? Wenn wir anfangen, das zu tun, dann werden Leute in Staunen geraten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich in der Capital Baptist Church war, bei Mark Teffer in der Gemeinde, und dann wurde irgendwann gesagt, Helen Schulz ist im Krankenhaus. Helen war so eine ältere, alleinstehende Dame in der Gemeinde, schon recht alt. Und die Gemeinde bestand aus ein paar alten Leuten und recht vielen jungen Leuten. Und dann haben wir als junge Leute gesagt, wir gehen Helen besuchen. Und da sind wir als Hauskreis hingegangen, um Helen im Krankenhaus zu besuchen. Als wir reinkamen, kommt uns ein anderer Hauskreis entgegen. Und wir sind reingegangen und haben Helen besucht. Und als Helen dann aus dem Krankenhaus rauskam, hat sie eines Tages Zeugnis gegeben und hat im Gottesdienst gesagt, im Krankenhaus haben die mich gefragt, was ich denn für ein Promi wäre. Und dann habe ich gesagt, nee, das sind alles meine Geschwister. Und dann haben die gesagt, nee, du meinst Enkel, so viele hast du. Nee, das sind meine Geschwister. Und das ist ein Zeugnis. Wir haben manches davon in unserer Gemeinde erlebt. Ich denke an Dieter, der als Witwer in die Gemeinde kam und dann junge Leute eingeladen hat. Und weil er eine besondere Beziehung zur Stadt Augsburg hat, die nicht so weit weg ist von München, hat er junge Leute eingeladen, mit ihm einfach mal nach Augsburg zu fahren. Und hat ihnen die Stadt gezeigt und dann hat er sie danach zum Essen eingeladen. Und die hatten eine herrliche Gemeinschaft. Und die jungen Leute haben profitiert von seiner Weisheit. Und Dieter ist jetzt Pflegefall. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wie viele junge Leute ihn regelmäßig besuchen gehen. Aber die jungen Leute aus der FEG München Mitte hören das jetzt und ihr wisst, was ihr tun könnt, um eurer Liebe mehr Raum zu geben. Ihr Lieben, das ist nicht einfach nur ein guter Vorschlag, um es ein bisschen netter zu machen. Das ist ein Gebot unseres Herrn, zu dem er uns befähigt durch seinen Geist, damit die Welt ihn und seine einzigartige Liebe erkennt und durch diese Liebe gerettet wird. Wenn du mehr nachdenken möchtest über das und sagst, die Predigt ist zwar schon viel zu lang, aber nicht lang genug, um darüber intensiv nachzudenken. Ich möchte einfach, ich mache das selten, dass ich in der Predigt ein Buch empfehle, aber ich möchte einfach ein Buch empfehlen. Anziehende Gemeinschaft. Eine Gemeinde, in der sich Gottes Kraft auswirkt. Von Mark Dever und Jamie Dunlop. Ein Buch, das genau diese Vision vermittelt. Es gibt dazu sogar ein Arbeitsheft. Man kann als Hauskreis durcharbeiten. Wir haben das in unserer Gemeinde mit allen Hauskreisen durchgearbeitet, um einfach noch mehr zu verstehen, was Gottes Vision von Gemeinde ist. Herzliche Empfehlung. Ich habe das aus eurem Buchladen, also euer Buchladen hat dieses Buch und ich hoffe, dass es 10 Minuten nach dem Gottesdienst es nicht mehr hat und danach bestellt und dann könnt ihr es nächste Woche kaufen. Nun habt ihr vielleicht abschließend eine Frage. Matthias, das klingt super. Und fände ich auch richtig schön. Und bei den 11 hat das vielleicht ganz gut funktioniert. Und vielleicht sogar bei euch in München Mitte. Ihr seid ja verhältnismäßig klein. Gerade mal halb so groß wie die Arche. Vielleicht nicht mal. Aber kann das in einer so großen Gemeinde wie der Arche funktionieren? Die Antwort ist sehr einfach. Ja. Nicht lange nachdem Jesus diesen Auftrag gegeben hat, tat er das, was er im Rahmen dieser Rede als nächstes verheißt, sendet seinen Geist, durch den die Liebe Gottes ausgegossen wird in unsere Herzen. Und an dem Tag, an dem das geschieht, am Pfingsttag, predigt Petrus eine Predigt und Gott wirkt in mächtiger Weise und die kleine Gemeinde wird auf einmal zu einer Megachurch. 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte nach der Pfingstpredigt und nach dieser Erweckung über das zeugnishafte Miteinander in dieser nun sehr großen Gemeinde, deutlich größer als die Arche Hamburg. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hier die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Und wisst ihr, was dann geschah? Die Menschen sehen das. Und das heißt, und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu. Es funktioniert. Die Gemeinde wird weiter gestärkt und wächst weiter. Und Apostel 4, Vers 32 lesen wir, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Wäre das nicht cool? Arche Hamburg, wo wir alle ein Herz und eine Seele sind. Kapitel 5. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen wagte keiner, ihnen zu nahe zu kommen. Doch das Volk hielt viel von ihnen. Was ist die Konsequenz? Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen. Liebe Geschwister, möge unser guter Herr in euch und eurer Gemeinschaft so wirken, dass noch viele Menschen Teil von dieser gottgestifteten, herzlichen Gemeinschaft werden. Schließe mit einigen ganz praktischen Ratschlägen. Wenn Gott dich jetzt überführt, dass du in deinem Herzen noch nicht wirklich selbstlose, hingebungsvolle Liebe hast für vielleicht einen bestimmten Bruder, für eine bestimmte Schwester, die du vorhin trotz meines Auftrags immer noch nicht angeschaut hast. Dann such Versöhnung. Wenn du verletzt wurdest, geh hin, sprich das an und sprich Vergebung aus. Und wo du verletzt hast, da such Vergebung. Ich habe am Freitagabend hier über die Frucht des Geistes gesprochen. Genau darum geht es hier heute auch. Die Begierden des Fleisches kämpfen dagegen an. Gib den Begierden keinen Raum. Leg ab. Kämpfe an gegen Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zank, Zorn, Zwietracht, Spaltung, Neid. Möge Gottes Geist an deinem Herzen wirken, um dich zu überführen von Lieblosigkeit, wo sie noch ist. Geht auf andere zu. Und geht auf die zu, die ihr vielleicht nicht ablehnt, die ihr einfach nur ignoriert. Geht auf neue zu. Geht auf Menschen zu, die ihr noch nicht kennt. Geht auf die zu, die vielleicht immer am Büchertisch stehen und scheinbar mega interessiert an den Büchern sind, aber vielleicht einfach nur da stehen, weil sie niemanden haben, mit dem sie reden können. Liebt diese Menschen in die Gemeinschaft hinein. Nehmt sie mit hinein in die Gemeinschaft, die ihr schon habt. Nicht nur kurz reden, dann habe ich ja getan, was Matthias gesagt hat, check. Sondern sagen, okay, ehrlich gesagt, ich habe den jetzt schon zum dritten Mal da alleine stehen sehen. Und du gehst hin und sprichst ihn an. Und du fragst ein bisschen über ihn und findest raus, wo er wohnt oder was er beruflich macht und schaust, ob du nicht andere in der Gemeinde kennst, die vielleicht auch dort wohnen oder vielleicht Ähnliches arbeiten oder irgendeinen Anknüpfungspunkt haben, der natürlich ist. Und wenn du keinen findest, auch nicht schlimm, dann sagst du, hey, meine Freunde stehen da hinten und trinken Kaffee. Komm doch mit. Ich würde dich gerne meinen Freunden vorstellen, dass wir Gemeinschaft haben können, dass du hier mehr ankommen kannst. tut alles, was ihr tun könnt, damit die Gemeinschaft eine Liebe hat, die von dieser Tiefe gekennzeichnet ist, der tiefen Liebe Jesu für uns. Und tut, was ihr könnt, damit diese Liebe in der Weite so umfassend wird, dass keiner außen vor bleibt. Und dann tragt diese Liebe weiter. In die Häuser, wo ihr wohnt. In die Nachbarschaften, wo ihr seid. In die Büros, wo ihr miteinander arbeitet. In die Schulen und Unis. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann wird Gottes Vision von Gemeinde Wirklichkeit. Und Menschen werden die Liebe Gottes erkennen. An seinem Leib, am Leib Christi, der Gemeinde. Und Menschen werden hinzukommen und hier die Liebe finden, nach der sie sich so sehnen. Und so wie Jesus gebetet hat, möchte ich mit uns beten, dass der Herr das, was er gebietet, in uns bewirkt. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Wir wollen zuallererst dir Danke sagen. Danke dafür, dass du uns zuerst geliebt hast. Du hast uns geliebt, als wir noch deine Feinde waren. Wir waren unausstehlich Sünder. Menschen, die überhaupt keine Liebe für dich hatten, sondern so voll von egoistischer, selbstzentrierter Selbstliebe waren. Aber du kamst und hast uns befreit durch deine Liebe. Danke, dass du deinen Sohn in deiner großen Liebe zu uns gesandt hast. Danke, Jesus, dass du in deiner großen Liebe dich für uns dahingegeben hast. Danke, Vater, dass du in deiner großen Liebe deinen einen geliebten Sohn auferweckt hast und dass du uns nun in deiner Liebe hineinrufst in diese liebevolle Gemeinschaft und auch wir nun Kinder Gottes sein dürfen, geliebte Kinder Gottes. Danke, dass du uns durch deinen Geist deine Liebe in unsere Herzen gegeben hast, um uns zu befähigen zu dem, wozu du uns rufst. Und was könnte es Besseres geben, als aufgerufen zu werden, zu lieben? Ja, und doch fällt es uns so schwer. Vergib uns, dass wir so oft noch Zank und Zorn und Neid und Eifersucht und Streit und Hader in unseren Herzen Raum geben. Herr, vergib uns und verändere uns und mach uns so mehr und mehr zu Gemeinden, zu einer Gemeinde hier, zu einer Gemeinde in München, zu anderen Gemeinden, die hier vertreten sind, die dich widerspiegeln in der Liebe, die wir haben untereinander, auf dass die Welt erkennt, dass du deinen Sohn gesandt hast und bei dir die Liebe findet, die wir alle so dringend brauchen. Das beten wir durch den, der uns zuerst geliebt hat, Jesus Christus. Amen.